vielleicht insofern tragbar, als wir ja unseren Redner, Herrn Larcher, schon kennen von gestern und versucht haben, uns in seine Ideen hinein zu vertiefen. Etwas, was also nicht ganz so einfach ist und was, wie Sie ja wissen und auch seinem Lebenslauf hier entnommen haben, vom Lebenslauf her bedingt ist. Philosophische Anliegen, Jacques Chevalier beispielsweise als sein erster Lehrer, dann der Wechsel in die Chemie hinüber bei Boranger und dann die ärztliche Tätigkeit in ganz verschiedenen Bereichen und dann eben das, was er Meta etwas nennt, was die Franzosen Metapsychik nennen, also etwas zwischen den Fronten, etwas Interdisziplinäres, aber doch so, dass es zugleich auch die Wissenschaft und die literarische Darstellung befriedigt. Das aber gerade macht es natürlich schwer, es in einer anderen Sprache auch wiederzugeben, weil alle Zwischentöne, die man dabei mitnehmen sollte, die gehen natürlich verloren oder es müsste ein Genie sein, was dann also die ganze Sache übersetzt, im Sinne, wie also auch Rainer Maria Rilke französische Gedichte geschrieben hat, von dem man dann nicht weiß, ob sie nicht doch eigentlich direkt ein Franzose formuliert hätte. Wir werden heute wieder, glaube ich, von Pater Resch es in Deutsch hören, was an Gedankengut auf von Herrn Larcher vorbereitet wurde. Und dann muss ich Sie also bitten, noch einmal die Konzentration, die möglich ist, aufzubringen, damit wir also auch diesen zweiten Vortrag mit dem maximalen Gewinn zu uns nehmen. Dann können wir in der Pause uns dann vielleicht etwas erholen. In dem Sinne darf ich also zum nächsten Vortrag hier einladen. Die Erlebniswelt der Biokomese oder des Körperschlafes. Ich darf jetzt bitten, ich weiß nicht, wie es organisiert ist. Ich glaube, Monsieur Larcher fängt mit ein paar einleitenden Sätzen an.
Sehr geehrte Damen und Herren, als gestern ich danke sehr, sehr viel Pater Reich. Gott sei Dank, er kann Wunder tun und er kann mehr übersetzen. Ich ersuche Pater Resch zunächst einen Gesamtüberblick zu geben. Zuerst. Danke.
Ich bleibe am Anfang. Ja, das bleibt. Und dann vielleicht, ja, es geht. Ein bisschen hin. Geht. Ja. Ja, ich versuche jetzt hier einen Überblick zu geben. Das wird umso leichter nach dem Vortrag von Dr. Thomas, weil es ist ja so, wenn die Forschung echt ist, dann deckt es sich, denn der Mensch ist immer gleich. In den tiefsten Dimensionen hat sich die Jahrtausende herauf nichts geändert und daher deckt es sich. Ich möchte daher hier, bevor ich auf eine, zwei Beschreibungen eingehe, hier alles von Dr. Larcher, seine Einteilung machen. Zunächst diese grobe Einteilung, wo wir hier den Wachzustand haben. Dann haben wir den Schlaf, wir haben dann eben die Hypnose, darüber wurde reichlich gesprochen. Heute sprechen wir über die Biokemese, das ist eigentlich die sogenannte biologische Entspannung. Und wir sprechen auch über die Biostase, die Suspension des Lebens, beziehungsweise
grob gesprochen, des klinisch toten Zustandes. Schließlich habe ich gestern gezeigt, die Thanatose. Dann hat eben Larcher auch das, was Dr. Thomas heute besprochen hat, nicht nur den Wachzustand, sondern die Zustände der Erleuchtung hier, der Luzidität, der Ekstase. Bis hierher ging das Schema von Dr. Schulz. Wir haben hier noch das Schema der Psychostase. Das ist jene Form, wo eben die Unio Mystica erlebt wird. Also diese Stase des psychisch-geistigen, Stase heißt ein Ruhen, wo hier diese Einheit kommt. Und nun wollen wir ganz kurz das nur nennen. Wir müssen hier sehen, dass es vom einen Zustand zum anderen, könnte man jetzt etwas hinaufrücken, damit ich hier, ja, rücken wir das einmal etwas hinauf. Dann möchte ich hier nur sagen, dass hier zum Beispiel die Eins, das ist die sogenannte hypnagogische Trance, die wir gestern besprochen haben. Wir haben dann die Induktion zur Hypnose, wir haben die Induktion zur Biochemese, wir haben den Funktionsstillstand, nämlich hier bei der Biostase, dann haben wir die Trepas oder das ist die thanatologische, also die Trance, der Übergang zum Todesprozess. Dann kommen hier weitere Trancen. Wir haben vom Schlaf zum somnohypnotischen Trance. Dann kommen wir diesen Weg herunter zum Biochemese, nämlich Winterschlaf. Dann ist die somnolethargische Trance. Acht, Sie können das droben vergleichen. Der letzte Schlaf, das ist hier nämlich diese Form, immer als prozesshafte Übergänge. Dann die hypnobiochemetische Trance, die hypnolethargische Trance, die dann hypnotischer Tod, das ist hier von der Hypnose, wenn hier der Übergang in den Tod, die Suspension des Lebens, nämlich die Biostase, wo von der Biochemese zur Biostase, die Distanasin, hier von der Biochemese zur Thanatose, dann Suspension des Todes, das ist hier gerade von der Biostase zur Thanatose, es ist noch nicht der Tod. Wenn in diesem hier Übergang es gelingt, die Wiederbelebung zu erreichen, dann kann es sein, dass jemand eben von hier dann hinaufkommt in den Wachzustand. Dieser Übergang kann aber verschiedene Phasen, die vielleicht in Sekunden oder Minuten vor sich gehen, verschiedene Stadien annehmen. Es ist nach oben ganz gleich. Nach oben haben wir die Transen der Wiederbelebung und dergleichen. Ich möchte hier nur Folgendes, wenn Sie das noch einmal herunterziehen. Und eine Sache, die ich hier sehr hervorheben möchte, zum Beispiel kann jemand im Zustand, darüber hören wir heute, im Zustand der Biochemese sein, und das ist hier nicht mehr ausgedrückt, wir haben eine andere Tabelle, die muss ich jetzt aber nicht hinaufgeben, das kann sein, jemand ist in diesem Zustand und dabei kann jemand erlebnismäßig im Zustand der Luzidität bzw. der Ekstase sein. Das heißt, körperlich gesehen völlig unbeweglich in einem biochemetischen Zustand, geistig aber im Zustand der Erleuchtung, sodass diese Zustände komplementär sein können. Ja, man muss sogar sagen, dass die körperlichen Zustände, diese Zustände der Erhöhung immer eine körperliche Entsprechung haben, wo irgendwo ein reduziertes Reaktionsvolumen vorhanden ist, wobei natürlich in gewissen Formen ein erhöhter Erregungszustand körperlich da sein kann, der aber die Breite der Wahrnehmung einschränkt und dadurch in etwa kanalisiert. Also, wenn wir das noch einmal ganz kurz auf einen Nenner bringen. Die verschiedensten Zustände, in die man körperlich von der Erregungsform her geraten kann, können gleichzeitig Voraussetzung oder können gleichzeitig verbunden sein mit einem erhöhten geistigen Zustand, sodass es hier überhaupt nicht so ist, dass wir diese Psychologie der Tiefen, nennen wir das, die Dynamik der tiefen Trance. Da habe ich Transite übersetzt, das müssen wir Trance halten, es sind Übergänge. Aber die Übergänge sind Trance-Zustände, sind Erlebniszustände und in diesen Erlebniszuständen kann jemand in voller Klarheit sein. Nun spreche ich zu Ihnen über diese Trance, die Trancen in der Biochemese und die Trancen im Rahmen der Biostase über diese zwei Formen. Diese Form der Thanatose, den großen Bericht, können wir nicht bringen. Auch die Trance zur Hypnose, auch die Trance zum Schlaf, zum Traum können wir hier nicht bringen. Das ist dann im Band. Ich möchte aber noch hinzufügen, zum Beispiel, wenn Sie sich erinnern an meinen Vortrag, der hat sich gestern praktisch fast ausschließlich nur mit diesem Bereich befasst. Und die heutige Forschung befasst sich fast ausschließlich nur mit Hypnose, Schlaf, Wachzustand, während diese anderen Bereiche, die natürlich sehr schwierig zu erforschen sind, kaum erforscht werden, geschweige denn hier in der Dimension der Psychologie der Höhen, des erhöhten Bewusstseins, wie Dr. Thomas gesagt hat. Und ich muss hinzufügen, dass hier in der Theologie, in der evangelischen wie der katholischen fast gleich, es gibt auf der ganzen Welt keinen Lehrstuhl mehr für Mystik, zwar in Rom einen kleinen, aber es gibt keinen Lehrstuhl an den theologischen Fakultäten, die diese Dimensionen der Psychologie der Höhen erforschen würden zur Grundauswertung für eine breite Vertiefung der religiösen Dimension. Damit darf man vielleicht dieses Bild ausschalten und ich darf Ihnen vortragen, zunächst die Erlebniswelt der Biochemese. Der Begriff Biochemese, erstmals eingeführt, eben als Übersetzung von Larcher, die Biochemese oder der Körperschlaf aus dem griechischen Wort Bios, Leben, Körper und Keumesis, das heißt verlangsam, ist der von Oberst C. Jolm vorgeschlagene Begriff, um die Zustände des verlangsamten Lebens zu charakterisieren, seien sie natürlich oder künstlich. Außer dem Winterschlaf der Kaltblüter und der natürlichen oder künstlichen Überwindung der Warmblüter gibt es noch lethargische Biochemese. Warum erwacht das Murmeltier im Winterschlaf, wenn sich seinem Lager eine Schlange nähert? Wird es durch den Gehörsinn oder den Geruchssinn oder durch eine Art Kryptoästhesie, das heißt verborgene Wahrnehmung, benachrichtigt? Der Winterschlaf, der wie die anderen Schlafformen für das Überleben bestimmt ist, stünde in Widerspruch zu diesem Zweck, wenn er den Winterschlafenden, den Räubern, überliefern würde, indem er ihn der Möglichkeit, sich zu verteidigen oder zu fliehen, berauben würde. Das Murmeltier muss daher über ein außerordentlich feinfühliges Alarmsystem verfügen, Je tiefer das Niveau der Vigilanz, also der Wachsamkeit, ist, umso größer ist die Passivität. Diese Vigilanz muss daher sehr effizient organisiert sein, um durch die Alarmierung des Bewusstseins des Schlafenden den Gefahren zu begegnen. Das Erwachen muss umso größer sein, als die Nacht dunkel ist. Hestia, wir haben gestern gehört, die Wächterin des Feuers auf allen Etagen, muss den Hermes rütteln und ihm sagen, los, wenn irgendwo Gefahr ist, weil er sich durch alle Etagen bewegen kann. Sie bewacht. Sie ist das Wachsystem. Das Murmeltier befindet sich bei der Überwinterung in einem Zustand, wo seine Sinne und seine Motorik von der äußeren Welt losgelöst zu sein scheinen. Es kann daher angenommen werden, dass sein Alarmsystem ohne eine nach außen gehende verborgene Wahrnehmung auszuschließen, auf das Erwachen von inneren Wahrnehmungen wie jener des Traumes während des Schlafes oder der Visionen während der Hypnose gerichtet ist. Es sind realitätskonforme Wahrnehmungen, das muss man hier sehen, das sind nicht Träume, das sind nicht Halluzinationen. Es sind realitätskonforme Wahrnehmungen, weil durch vorhypnotische Suggestionen erlebte Gefahren zur Zeit der Wachheit programmiert wurden. Also zur Zeit der Wachheit wurde einfach ein Bild der Gefahrenwelt aufgenommen. Ob das angeboren ist, das ist natürlich bei den Tieren noch eine weitere Frage. Eine Suggestion, die Sensibilität auf Primärprozesse und die Alarm- und Verteidigungsreflexe ausrichtete. Das heißt, die ganzen Verteidigungsreflexe, man könnte sagen, müssen eine Intelligenz haben, die das Überleben sichert. Diese spezialisierte Fokalisierung finden wir schon bei der Aufmerksamkeit im Wachzustand bei der Mutter, die gegenüber Lärm und äußeren Einflüssen völlig unaufmerksam ist, die aber selektiv auch nur das leiseste Wimmern ihres Kindes wahrnimmt, um sofort zu reagieren und alle anderen Beschäftigungen abzustellen. Wir haben gestern davon gehört. Jeder kennt das Beispiel jener Frau, die im Traum den Luster an der Zimmerdecke auf die Wiege ihres Kindes herabfallen sieht. Plötzlich erwacht sie, steht auf, entfernt das Kind aus dem betreffenden Zimmer. Der Luster fällt in der Nacht mit großem Getöse zu Boden, genau nach der vorwarnenden Szene ihres Traumes, nur dass das Kind dank ihrer prophylaktischen Reaktion gerettet werden konnte. Sie sehen hier auch diesen ganzen Bereich, das ist im menschlichen Bereich, bei Tieren sind die Experimente schwieriger, nämlich haben wir diese Form einer präkognitiven Warnsituation. Eine Sache, wo wir sehr viel Literatur haben, die aber noch vollkommen im Dunkeln liegt. Schließlich zeigen die Handlungen der luziden Somnambulen, luzide, das heißt die ganz hell wach sind, zu welchem Grad die hellseherische oder telepathische Information unbewusst auf dem hypnischen Niveau des Traumes geführt werden kann. Beim Übergang von der Hypnose zur Biochemese scheint eine Umkehrung des Verhaltens der Person in Bezug auf die äußere Realität stattzufinden. Im luziden Somnambulismus ermöglicht das Erwachen der Motorik. In der Biochemese ist die Motorik vollkommen ausgeschaltet. Das ist ja der sogenannte Körperschlaf. Aber jetzt das Phänomen des Somnambulismus. Im luziden Somnambulismus ermöglicht das Erwachen der Motorik, das von einer sensorischen, hyperfeinen Wahrnehmungsantenne gelenkt wird, sich mit einer derartigen Schnelligkeit, Kraft und Wendigkeit zu bewegen, als ob ihr die paranormale Information vorausginge, zumal in der Biochemese alles so vor sich geht, als würde das Aufgehobensein objektiver Bewegung durch das Entladen einer Bewegungsempfindung zur Wahrnehmung von Gegenständen. Das heißt, dass der Körper ist vollkommen entspannt, aber hier scheint eine Empfindung nach außen verlagert zu werden, die ohne eine Art Austritt aus dem Körper wahrscheinlich nicht interpretiert werden könnte. Das heißt, eine Verlagerung des Empfindungsvermögens nach außen und dann beim luziden Somnambulismus ein Wecken der Motorik und geradezu fast wie eine paranormale, vorauseilende Information, es dem luziden Somnambulen ermöglicht, auf einen Kirchturm hinaufzuklettern, was er sonst gar nicht machen kann in einer Eile, die dem normalen Verarbeitungsprozess sozusagen geradezu überlegen ist. So hatte Molly van Schee, die im chronischen Zustand einer partiellen Biochemese lebte, das heißt, sie war völlig bewegungslos, Sie hatte zuweilen Transen, zu einer viel allgemeineren Biochemese bis zu dem Punkt, dass man sie eines Tages für tot hielt. Sie lag einfach da, keine Bewegung, keine Reaktion. Sie erzählte Richter Daly, dass sie in einem solchen Zustand aus ihrem Körper austrete, um andere Orte und Menschen außerhalb zu besuchen. Eines Tages sagte sie: Manchmal kann ich durch das ganze Haus sehen. Als meine Tante noch lebte, verlegte sie oft ihre Geldbörse, ihren Schlüssel oder ihre Handschuhe und wusste nicht mehr, wo sie suchen sollte. Sie machte es sich zur Gewohnheit, mich zu bitten, die Sachen zu finden. Ich durchsuchte das ganze Haus und schließlich sagte ich ihr, wo sie versteckt waren. Das heißt, sie hatte in diesem Zustand, wie ich vorhin gesagt habe, der Biochemese, hatte sie ein voll erhöhtes, klares Bewusstsein über Raum und Zeit hinaus und trotzdem Raum kontrollierend, weil sie die Gegenstände sehen konnte. Diese Form der Luzidität durch Ausstieg aus dem Körper in den außerkörperlichen Raum und in die Gegenwart kann auch durch eine Verschiebung in der Zeit geschehen. Anna-Katharina Emmerich beschreibt mit großer Genauigkeit den Ort von Maria Mana bei Ephesus, wo der heilige Johannes für Maria ein Haus baute, das von Archäologen aufgrund dieser Visionen gefunden wurde. Die Beschreibungen stimmen allerdings nicht mit dem aktuellen Stand der Orte überein, sondern mit jenen vor 200 Jahren, wie ich 1966, 67, 69 und 70 an Ort und Stelle feststellen konnte. Obwohl in äußerst schlechtem gesundheitlichen Zustand, versuchte die Seherin durch ihr Mienenspiel an den Ereignissen teilzunehmen, die sie so beschreibt, als sei sie ein aktiver Zeuge der Vergangenheit. Das ist in einem solchen Zustand, diese sogenannten Erlebnisse in Form einer Retrokognition, der Überschreitung der Zeit in Richtung Vergangenheit. Es existiert aber auch eine Wahrnehmung der Zukunft, deren Entsprechung zur Objektivität viel schwieriger nachzuprüfen ist, vor allem, wenn die Objektivität fernliegt oder symbolisch ausgedrückt wird, wie in gewissen vorwarnenden Träumen oder auch bei den Beschreibungen von Nostradamus, wo ich unlängst von einem Schweizer Psychologen einen Artikel veröffentlicht habe, wo gewisse Sachen äußerst verblüffend sind. Schließlich haben gewisse ekstatische Visionen einen mystischen Inhalt. Van Schie sagte zum Richter Daly: Zuweilen befinde ich mich zumindest im Geiste fern von den Ereignissen dieser Welt, mit Freuden an himmlischen Orten. Das Bewusstsein dieser Dinge ist für mich jedoch so real, wie es die Beweise meines Lebens auf dieser Erde sind. Ob ich sehe oder nicht, was ich zu sehen glaube, ob ich verstehe oder nicht, was ich zu verstehen glaube, darüber können andere ihre Schlüsse ziehen. Ich sage nur, das, was ich sehe, eben gut, wie Sie sagen, was Sie sehen. Das ist hier jener Punkt, den Dr. Thomas ganz zum Schluss angeschnitten hat, dass das sogenannte innere Bild selbst in der physiologischen Reaktion bei den induzierten Reizen oft eine höhere Wirkung hat als das äußere Sichtbare. Zum Beispiel nenne ich hier nur einen Versuch, den man gemacht hat. Eine Person musste einen Bleistift heben. Man hat die evozierten Reaktionen aufgeschrieben und dann musste die Person nur im Gedanken diese Bewegung machen und es zeigte sich, dass die gleiche Reaktion stattfand. Hier kommt unendlich viel herein. Diese Forschung ist so bedeutsam, wenn Sie denken im Blick auf die letzten Jahre dominierende Form des Behaviorismus, wo man eben gesagt hat, man misst nur, was hineingeht, was hinausgeht. Nur Verhalten kann gemessen werden. Der heutige Behaviorismus war gezwungen, aufgrund dieser Experimente in die sogenannte Skinnerbox, also Skinnerbox, wir wissen nicht, was im Inneren ist, nichts, nur was eingeht und aus, Reizreaktion. Mussten Sie ein I zwischen R und Reiz, Stimulusreaktion zwischen S und R ein I stellen, nämlich die sogenannten idiotativen Teil, das heißt den ideativen Teil, der von enormer Bedeutung ist. Also damit haben wir ganz kurz einmal die Trans zur Biochemese hier beschrieben. Und jetzt gehen wir zum anderen Bereich über, nämlich die Lebenswelt während der Biostase. Also wir gehen eine Stufe hinunter, während bei der Biochemese der Körper völlig entspannt ist, keine Körperreaktion, aber volle Funktionstätigkeit des Organismus ist in der sogenannten Biostase ein Aufheben des Lebens, also diese Formen des klinisch toten Zustandes, die einige Minuten dauern, Stillstand des Herzens. Sie kennen ja die Literatur. Das Buch von Dr. Severin Icard mit dem Titel Die Seele der Sterbenden, das 1929 erschien, ist völlig unbekannt, im Gegensatz zu den Werken von Raymond Moody unter dem kritisch kritisierbaren Titel Das Leben nach dem Leben. Deshalb kritisierbar, weil Personen, die in der Psychostase stehen, leben. Die sind nicht tot, die sind leben. In Wirklichkeit handelt es sich bei den hier beschriebenen Phänomenen nicht um ein Leben nach dem Leben, denn jene, die die Erfahrungen im scheintoten Zustand hatten, sind zurückgekehrt, um darüber zu berichten. Die verschiedenen Aspekte dieser erlebten Erfahrungen wurden durch eine quantitative Untersuchung durch George Gallup untermauert und durch qualitative Untersuchung durch meinen Freund Karl Ossis, der übrigens hier in Innsbruck gesprochen hat, mit Haraldsson und so weiter, sowie David Lormer, dem Gründer der Internationalen Gesellschaft für Nahtodstudien, die nun auch eine Filiale in den USA und in Frankreich hat. Ein ganz groß, breit angelegtes Forschungsgebiet. Die Ähnlichkeit der Aussagen von Personen, die Erfahrungen in Todesnähe hatten, ermöglicht die Erstellung eines allgemeinen Schemas mit folgenden Hauptstufen. Also Folgendes wird berichtet, das sind die Grundmomente. Erstens, Schmerz und Angst werden von einem unbeschreiblichen Empfinden des Wohlergehens abgelöst. Das Empfinden, den Körper, zweitens, das Empfinden, den Körper zu verlassen. Drittens, der Einstieg. Ein Tunnel wird oft von auditiven Eindrücken begleitet. Dieses Tunnel hat nun ja zu allen möglichen Formen der Deutungen geführt und Channeling, Kanal und Tunnel sind etwas in Verwandtschaft zu bringen. Viertens, zuweilen Begegnung mit lieben Wesen von verwandten, wohltätigen Wesenheiten. Ich erinnere hier an diese Erlebnisse einer Schweizer Bibliothekarin in einem solchen Zustand, die Verwandte getroffen hat und im nahtodlichen Zustand, allerdings nicht in der Biostase, aber in diesem todesnahen Zustand, die Untersuchungen von Ossis, wo sich Personen eben melden und sagen, wir kommen, um sie hinüberzuholen. Fünftens, Aufstieg zu einem strahlenden Licht der Liebe. Zuweilen die Möglichkeit der Wahl zwischen einer Fortsetzung des Weges und einer Rückkehr, oft aus Bedauern und wie aus einer Verpflichtung zum Körper und zu den Hinterbliebenen, sodass hier diese Wahlentscheidung ist, zurück oder weitergehen. Sie kennen hier den Bericht von Jankovic, der übrigens alle grüßen lässt, der auch bei uns gesprochen hat. Schließlich Rückkehr, siebtens, in den Körper. Diese Etappen zeigen sich nicht immer in der gleichen Reihenfolge und weder vollständig noch ohne Variation. Einige können fehlen und andere Phänomene können sich anschließen. Zum Beispiel die Lebensschau in einer Form, als ob die Person in einem Augenblick die Erinnerung oder die Wiederholung des Ablaufs ihrer ganzen Existenz erhalte. Wir haben von dieser Lebensschau gestern durch den Vortrag von Professor Kugler gehört, wobei Kugler sich auf Katastrophensituationen bezogen hat, wobei natürlich diese Situation fast immer mit einer gewissen Katastrophe verbunden ist. Es ist ein gerade jener Moment zwischen Eingehen in die Thanatose oder durch künstliche Belebung Rückkehr zum Leben. Oder zusätzlich noch das partikulare Urteil ihrer Handlungen und deren Folgen für andere. Diese letzten zwei haben wir auch bei Jankovic. Nach dieser Prüfung, die die unaussprechliche Erinnerung eines Kontaktes mit der Transzendenz hinterlässt, fühlt sich die Person gewandelt und begibt sich sehr oft auf den Weg der Vervollkommnung des inneren Lebens, des Bewusstseins und der karitativen Tätigkeit. Man kann demgegenüber bemerken, dass sich einige der beschriebenen Phänomene nach Rückkehr aus dem Zustand des Scheintodes auch außerhalb dieses Kontextes ereignen kann. Zum Ersten noch, ich habe mit verschiedenen dieser Personen gesprochen und voriges Jahr bei meinem Vorlesungsaufenthalt in Australien wurde ich diesbezüglich angesprochen, wo jemand eine Forschung mehrere Fälle untersucht und ich habe in Sydney auch so einen Fall gefunden, konnte dies mitteilen. Es erfolgte bei allen, die ich kennengelernt habe, eine völlige Umstrukturierung der persönlichen Einstellung und eine absolute Akzentuierung der spirituellen Werte vor den materiellen Werten. Aber diese Zustände stehen auch oder könnten gestellt werden in einen anderen Kontext, das heißt auch im Rahmen anderer Formen kennen wir solche Zustände. Die Anästhesie und die Aufhebung der Angst finden wir in der Hypnose, allerdings mit dem wesentlichen Unterschied, dass die Person das Bewusstsein und die Erinnerung dieses Zustandes beibehält. Zweitens, das Empfinden, den Körper zu verlassen, ist universell bekannt, der physiologische Hintergrund hingegen noch kaum. Es macht oft den Anschein, dass das Kälterwerden, das heißt die Biochemese, nämlich beim Winterschlaf, dieses Empfinden fördert. Das Empfinden wurde jedoch in der Biostase, im Scheintod, unter klinischen Bedingungen beobachtet, wo sich der Patient über seiner Leiche sieht, wobei er die persönlichen Umstände rund um seinen Körper wahrnimmt und in gewissen Fällen sogar genaue Angaben über die benachbarten Örtlichkeit und die dort befindlichen Personen machen kann. Ich erinnere hier an einen Fall, den ich veröffentlicht habe von einem Arzt, der in einem solchen Zustand nach einem Unfall die ganze Operation sah, sich selbst außerhalb des Operationstisches und auf dem Operationstisch sah, und alles stimmte, wie später gesagt wurde, als ob dies ein Film gewesen wäre, obwohl er optisch diese Wahrnehmungen nicht machen konnte, denn er sah sich von allen Seiten. Drittens, das Durchschreiten des Tunnels scheint die unbewusste Erinnerung während des Abstiegs durch den Mutterschoß bei der Geburt wachzurufen. Doch findet sich dieses Tunnelerlebnis auch bei Personen, die durch Kaiserschnitt geboren wurden. Die anderen Phänomene scheinen viel charakteristischer für den Durchgang durch die Erfahrung der Biostase zu sein. Doch findet man sie auch bei den ekstatischen Sehern, wie wir dies bei den Beschreibungen der mystischen Vision von Fanché und auf dem Kongress 1985 über die Seher von Medjugorje berichteten. Über die Lebenswelt dessen, der ohne Wiederkehr stirbt, also der dann in die Thanatose hineingeht, können wir nur die letzten Worte während der Agonie sammeln. Es hat den Anschein, dass in diesem Zustand eine Zusammenfassung des Lebens stattfindet. Diese Zusammenfassung wurde von Marcel Jusset wachgerufen, der vor seinem letzten Atemzug sagte: Der Tod, der schönste große Tag meines Lebens. Die Schwierigkeit des Übergangs von irdischen Bedingungen zu einer Welt, die diese Kategorien übersteigt, ist durch das gekennzeichnet, was ein Kunst- und Handwerksingenieur vor seinem Tod im 47. Lebensjahr zu seiner Familie sagte. Jetzt hier der Text. Ihr glaubt, mich zu sehen, aber ihr seht mich nicht. Ich möchte euch erzählen, aber ich kann nicht. Ihr glaubt, dass ich nicht weiß, was ich sage. Doch ich weiß genau, was ich sagen möchte, und ich könnte 150 Jahre lang zu euch sprechen und könnte euch noch nicht sagen, was ich sehe. Ich spreche zu euch, aber meine Sprache ist nicht die eure. Wenn ich Papier und Bleistift hätte, vielleicht anhand von Zeichen, aber nein. Ihr könnt es doch nicht verstehen und ich kann es euch nicht erklären, denn selbst wenn ich zu euch Millionen von Jahren sprechen würde, könnte ich nicht dahin gelangen, das euch verständlich zu machen. Die Zeit existiert nicht, sagt er. Eine ganz große Aussage. Die Zeit existiert nicht, aber volles Bewusstsein in diesem Zustand unmittelbar vor dem Tod. Ein Polytechniker kam an sein Kopfende und dann sprach er Folgendes: Paul, ich sehe es. möchte es erklären. Es ist fantastisch, so dass ich es nicht erklären kann. Du würdest es nicht verstehen. Es ist eine Mauer zwischen uns. Wir befinden uns nicht auf der gleichen Ebene. Er glaubt mich zu sehen, doch kann er das nicht. Denn ich bewege mich im Reich der Schatten und ihr seid die Lebenden. Und dann der gewaltige Satz, ich bin schon ein Geist. Tatsächlich wissen wir sehr wenig über Dinge und Personen der dunklen Nacht und über die wahrnehmbaren Erleuchtungen zur Erhellung des Bewusstseins an den Pforten des Todes, wenngleich wir sie als Beschauung oder als beseligende Vision oder als Gottesschau bezeichnen. Das Wenige jedoch, das wir entnehmen können, lässt uns verstehen, dass sich die Fähigkeit des Hellsehens dann von den Bindungen an die Gegenstände und an diese Welt zu lösen scheint, um durch eine kosmische oder ozeanische Vision, wie jene des Nirvakalpa Samadhi, Realitäten einer unaussprechlichen Ordnung zu verstehen. Das kann der Grund dafür sein, dass die Erfahrung des Todes in allen Traditionen bis heute einen Initiationscharakter hat. Was die telepathische Wahrnehmung betrifft, so scheint es, dass sie sich über das Modell der Kommunikation auf Distanz an das uns die äußere Wahrnehmung, die für die äußeren Wahrnehmung gegebenen Bedingungen binden, löst, um sich jener Wahrnehmung zu nähern. Und jetzt horchen Sie ganz gut, wo die Grenzen des Mein durchlässig werden, wie in der hypnotischen Suggestion, oder in einem noch tieferen Zustand. Die Grenzen des Mein werden durchlässig, vor allem im Bereich der Biostase, wo die Einheit das Ich überrundet und hier das Empfinden der Unio Mystica eintritt. Wenn dieses Mein im Schmerz, in der Angst oder in der Dramatik eines tragischen Todes Gefahr läuft, unabwendbar zu verschwinden, bleibt dem Betroffenen nur die psychische Möglichkeit der Entladung, sich psychisch, denn die sich in einem affektiven Feld durch Unmittelbarkeit der Sympathie zu manifestieren scheint. Das heißt, hier geht die psychische Äußerung, das Ich wird durchlässig und das Sympathische, Sympathie, die Begegnung mit dem Liebenden. Im christlichen Bereich in der Höchstform das Eingehen in die Gemeinschaft der allerheiligsten Dreifaltigkeit. Im indischen Denken, wo der Personbegriff nicht eingebunden ist, dieses Mein wird durchlässig und geht in die Einheit mit dem Absoluten über. Aber ich möchte Sie in diesem Zusammenhang erinnern an die Untersuchungen von Osis in Indien, wo dort auch Hindus die Visionen und Erfahrungen hatten, dass Personen kamen, um sie abzuholen. Sie hatten personale Begegnungen. Es scheint zu sein, dass die personale Begegnungsbezug dem Menschen grundgelegt ist. Und ein großes Abbild dieser Form ist das Verliebtsein im Sinne, wo eine Duung des Ichs stattfindet in den Augenblicken, wo die Ich-Zentrierung durch die Erfüllung durch das Du in etwa aufgehoben wird. Das kann vielleicht die bemerkenswerte Häufigkeit von telepathischen Fällen zwischen einem Sender an der Schwelle des Todes und einem Empfänger im Traumzustand oder in der Hypnopompentrance erklären. Es gibt auch eine aktive Telepathie. Das Boka der Tibetaner, das auf dem Hervorbringen einer Bewusstseinsübertragung im Augenblick des Todes durch vorausgehende Yoga-Übungen zur Vorbereitung auf das Schwinden der Körperkräfte durch psychische Kontrolle und Konzentration beruht, dass man diese Einheit schafft, einüben während des Lebens. Diese Einübung beinhaltet die Loslösung von der Welt, die Erhebung der Empfindung zu Liebe und Mitgefühl, Sympathie, die Erhebung des Denkens zum spirituellen Erwachen, Weisheit. Dieser ganze Ritus des Gebetes und der Visualisierung der himmlischen Stadt und der Dushita und vom Buddha gesehen der Maitreya gestattet die Erlangung dieser Bewusstseinsübertragung des sterbenden Senders an seinen Empfänger, den Tulku, als den Erben seiner Erinnerungen, also die Übertragung an den Empfänger als den Erben seiner Erinnerungen, der dann als seine Reinkarnation betrachtet wird. Sie wissen, nach hinduistischem Denken wird nicht das Selbst übertragen, sondern die Form. Der Einstieg in den letzten Schlaf wird durch die große Buddha-Statue von Galvihara auf Sri Lanka dargestellt. Auf der rechten Seite, in der Haltung eines Lebens liegen, den rechten Arm unter sich gelegt, den rechten Ringfinger im rechten Nasenloch, veranschaulicht der Sterbende durch diese Haltung das Einatmen der Leiden und das Ausatmen des Glücks der lebenden Welt, bevor ihn die vollständige Auslösung, das Perinirvana, erwartet. Bei den Christen wird dieser Zustand der Biostase, die durch die Dormitio, den Heimgang der allerseligsten Jungfrau Maria, als Ekstase der Seligkeit in Erwartung der Aufnahme in den Himmel gesehen. Ich möchte jetzt das Wort an Larché zurückgeben. Wir sind hier am Ende eines Teiles der Ausführungen. Es folgt dann ein großer Abschnitt zur Trance über die Thanatose. Dieses Ganze wird dann im Band sein und ich glaube, für diese so tief liegende und so innerlichen Ausführungen dürfen wir Dr. Larché aufrichtig danken.